Hallo, heute geht es bei uns um die spannende Frage, gibt es eigentlich noch Ossis und Wessis oder ist das eigentlich schon lange gegessen?
Wir sind alles junge Menschen, wir machen alle ein freiwilliges soziales Jahr Kultur in Thüringen, kommen aber alle aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands, haben somit wir haben alle Eltern, die entweder aus dem ehemaligen Ostdeutschland oder aus dem ehemaligen Westdeutschland kommen und haben somit natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge, da durch unsere Erziehung, durch unser soziales Umfeld. Und dadurch haben wir uns gefragt, wie sieht das heute noch aus? Gibt es diese Grenzen noch?
Also ich bin Lukas, ich komme aus Gera und lebe da, seit ich geboren wurde. Meine Eltern leben da schon immer und meine Großeltern auch. Bin also gebürtiger Ostdeutscher und...
Ja, ich bin Sabine und ich komme aus der Nähe von Gotha. Und ich bin gerade total fasziniert davon, dass wir junge Menschen, die sowohl aus dem ehemaligen Ostdeutschland als auch aus dem ehemaligen Westdeutschland, jetzt gemeinsam hier sind in Erfurt und uns mit dieser Geschichte beschäftigen. Und ich weiß, dass das eine Thematik ist, die für die Generation unserer Eltern natürlich noch eine Rolle spielt, die eben dort aufgewachsen sind, in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Aber dass wir jungen Menschen heute eigentlich uns das angucken und drüber lachen können und irgendwie uns gemeinsam diese Geschichte anschauen, die wir eigentlich nur noch vom Erzählen kennen, finde ich faszinierend.
Ja, ich bin Marilena. Ich bin in dieser Runde gerade die Einzige mit Eltern aus dem ehemaligen Westdeutschland. Ich komme aus Höxter, eine sehr kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin jetzt für mein freiwilliges Jahr extra nach Gera gezogen und finde das total spannend, hier in Thüringen zu sein und die Geschichte der DDR einfach mal wirklich, ja, hautnah irgendwie mitzuerleben. Man erlebt die Geschichte ganz anders, wenn man da ist, wo sie passiert ist. Und das finde ich ganz stark und eindrucksvoll und es bewegt einen viel mehr als natürlich im Schulunterricht, aber auch, wenn ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Meine Eltern sind eben in Westdeutschland aufgewachsen. Und natürlich können die mir ihre Sicht der Dinge erzählen, aber die Geschichte der DDR, die habe ich hier irgendwie erst richtig kennengelernt und habe auch eigentlich erst richtig angefangen, mich da wirklich für zu interessieren und fand das wirklich spannend und finde das ganz toll, dass das möglich ist.
Hallo, ich bin Julia und komme gebürtig aus Erfurt, bin also auch ein sogenanntes Ostkind und meine Eltern haben mir früher mal erzählt, ja, der Westen hier, der Westen da und im Osten und wir hatten doch nicht so ganz typische Sprüche, die dann halt da man sich anhören konnte. Und desto älter ich wurde, desto mehr habe ich mitbekommen, dass sich die Blockade bei meinen Eltern gelockert hat. Also die gehen damit jetzt lockerer um und das finde ich auch gut, dass sie jetzt damit lockerer umgehen und jetzt die heutige Zeit einfach genießen, so wie sie damals auch ihre Jugend genossen haben.
Und wir haben uns gefragt, spielt das eigentlich heute noch eine Rolle? Ossi, Wessi? Ich meine, es ist ja eigentlich total überholt. Ist ja blöd, ne? Weil eigentlich sind wir wieder vereinigt und so. Aber ist das noch da? Und wenn es da ist, dann ist es doch auf jeden Fall wert, darüber zu reden, oder? Und so gingen wir auf die Straße und haben die Leute gefragt, fühlen sie sich eigentlich noch als Ossi oder Wessi? Was dabei rausgekommen ist, das hören sie jetzt.
Wir sind Ossis und bleiben Ossis. Wir haben eine ganz andere Art zu leben.
Also wenn ich im Westen irgendwo im Urlaub bin oder was weiß ich, dann merke ich schon, dass die Leute anders denken mit vielen Sachen und einen anderen Lebensstil haben.
Fühlst du dich noch als Ossi?
Als was?
Als Ossi.
Nö.
Naja, man wächst halt damit auf und also ich habe jetzt damit kein Problem, aber ich kenn's halt so.
Es ist leider noch nicht alles abgebaut. Auch in den Köpfen, denke ich mal, ist da immer noch eine kleine Hürde zu überwinden.
Am schlimmsten sind die, die von Ost nach West gegangen sind und da drüben was geworden sind. Das sind die Schlimmsten. Es gibt viele nette Einheimische da. Der Zusammenhalt ist nicht da, wie das bei uns war.
Ich glaube, wir sind die Generation, die die West-Ost-Trennung noch ganz, ganz bewusst mitgekriegt hat. Und wir glauben einfach, wir kommen da nicht so ganz drüber hinweg. Wir sind zu lang damit aufgewachsen wahrscheinlich.
Ja, in der Umfrage haben wir gemerkt, wie unterschiedlich die Meinungen zu dem Thema sind und dass aber durchaus noch Grenzen bestehen, dass es noch Menschen gibt, die sich als Ossi oder Wessi sehen. Und zu dem Thema haben wir unter anderem auch noch einen Experten gefragt, nämlich den Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Dr. Jochen Voigt.
Hallo Jochen. Wir freuen uns, dass du ein Interview heute mit uns machen willst zu der Thematik. Wir haben uns gefragt, wie ist es eigentlich noch mit dem Ossi-Wessi-Denken in unserer heutigen Zeit? Und man hat uns gesagt, dass du eigentlich aus dem ursprünglichen Westen kommst. Magst du kurz mal sagen, was du hier eigentlich machst, also was deine Funktion hier ist und wo du eigentlich herkommst?
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich ein Interview geben darf. Ich bin hier der Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße und bin dafür verantwortlich gewesen, in den letzten 2 Jahren hier eine Gedenkstätte aufzubauen, also eine Ausstellung reinzumachen in ein ehemaliges Stasi-Gefängnis. Und dafür hat man mich hier eigentlich auch eingestellt, also im Grunde genommen die Geschichten zu sammeln von ganz vielen Menschen, vor allem von Menschen, die hier eben als politische Häftlinge eingesperrt waren und aus deren Geschichten ja eine Ausstellung zu machen, die auch, ich sag's mal ganz bewusst, konsumierbar ist. Also die Geschichten auch zu verkürzen, zu vereinfachen, so darzustellen, dass Menschen, vor allem junge Menschen, das nachvollziehen können und im Grunde genommen dadurch auch die Funktion der SED-Diktatur zu erklären. Ja, und ich bin tatsächlich aus dem Westen ursprünglich und bin sozusagen nicht selber in Berührung gekommen mit diesen Themen. Jemand, der selber eingesperrt war, mir Lichtjahre voraus, der kann ganz anders seine Erfahrungen schildern. Das kann ich nicht. Ich versuche, die Geschichten, die ich gesammelt habe, dann wiederzugeben und das, was ich gelesen habe, einfließen zu lassen in die Bildungsarbeit.
Warum hast du dich entschieden, diesen Job zu übernehmen und das zu tun?
Also mich hat auf alle Fälle gereizt, was aufzubauen. Also ich habe diese Baustelle hier gesehen, das war ja vorher wirklich ein Knast und der war ekelhaft und das Gebäude war vermodert und die Natur begann schon, sich das Areal wiederzuholen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gesehen habt, die Klaus Bach fotografiert hat, die hatten wir mal ausgestellt hier, als wirklich das Grün überwuchert schon war, das ganze Gebiet hier um das Gebäude drumherum. Und es sollte ja abgerissen werden. Es sollte wirklich ein Parkplatz entstehen und da waren Pläne da, die hatten nichts zu tun mit dem, was heute hier passiert. Und ich hatte halt das Glück, als das ausgeschrieben war, als die Stelle ausgeschrieben war, dass das noch so wirklich im Umbruch war. Und ich bin damals mit dem Projektleiter, der hat mich da mitgenommen auf der Baustelle, bin durchgegangen und habe sofort gemerkt, wow, das muss toll sein, für so ein Haus verantwortlich sein zu dürfen und die Geschichten, die damit zu tun haben, zu recherchieren. Mit all den Nachteilen, du bist auf einmal auch Hausmeister, klar, du musst dich darum kümmern, wie man Feuchtigkeit aus einem Gebäude bekommt und sowas. Aber das hat mich alles total gereizt. Und hier geht es darum, ein Haus lebendig zu machen, also Geschichte lebendig zu vermitteln. Das fand ich wahnsinnig spannend, denn es war klar, hier müssen Zeitzeugen befragt werden. Und ich meine, was haben die hier für ein Problem gehabt jahrelang? Die haben sich ja gestritten um das Konzept in Erfurt. Da wurde künstlich ein Gegensatz aufgemacht zwischen Historikern auf der einen und Zeitzeugen auf der anderen Seite, als ob die nicht miteinander was machen könnten. Und genau das versuchen wir hier eigentlich, die Zeitzeugen einzubinden, aber die historische Objektivität trotzdem noch zu wahren.
Warum findest du es wichtig, dass heute immer noch über diese Geschichte nachgedacht wird, sich informiert wird? Warum müssen wir uns damit heute noch beschäftigen?
Also ich glaube, man muss sich nicht zwangsläufig damit beschäftigen. Ich finde auch nicht wichtig, eine Gedenkstätte an sich, überhaupt nicht. Das kann ja total langweilig und abtörend sein. Ich glaube, es gibt 17 ehemalige Untersuchungshaftanstalten der DDR auf deutschem Boden. Wenn wir jetzt 17 Gedenkstätten daraus machen, ich meine, wir sind ja auf dem Weg dahin mittlerweile, es gibt schon ziemlich viele, ne? Aber 17 werden es wohl nicht werden, aber das braucht kein Mensch. Ja? Das wiederholt sich, das ist ja alles ziemlich ähnlich. Aber es braucht natürlich Orte für diejenigen, die, sag ich mal, in so einem Gebäude gelitten haben. Die brauchen, glaube ich, schon einen Ort für ihre Erinnerungen, aber brauchen wirklich Leute wie ihr. Also braucht ihr solche Orte in dieser hohen Zahl? Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist damit getan, 3, 4 zu haben, die halt verschiedene Schwerpunkte haben. Und deswegen haben wir so einen ganz besonderen Schwerpunkt gesetzt, weil wir anders sein wollen als eine klassische Haftgedenkstätte. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns einen Aspekt aus dieser über 100-jährigen Gefängnisgeschichte raussuchen. Und das ist die Zeit, als die Staatssicherheit hier das Sagen hatte. Ja gut, da gab es ja auch schon was. In Hohenschönhausen in Berlin gibt es ja das Stasi-Museum, die Stasi-Gedenkstätte sozusagen. was können wir denn noch dazu beitragen? Und dann haben wir gemerkt, Moment, hier gibt es doch diese andere Geschichte noch, die gute Nachricht. Gleich nebenan hat doch die Stasi ihre Zentrale gehabt, ihre Bezirksverwaltung. Und da haben doch die Erfurterinnen und Erfurter am 4. Dezember 89 zum ersten Mal das Herz in die Hand genommen und haben die Stasi besetzt. Und das gab es vorher noch in keiner anderen Stadt. Lass uns die Geschichte miterzählen. Also es ist einerseits Ort der Unterdrückung, Knast, andererseits Ort der Befreiung, ein Meilenstein der friedlichen Revolution, der 4. Dezember 89. Und so wird, glaube ich, ein Schuh draus. Das ist, so haben die Leute dann auch, ich glaube, Lust, hier was mitzunehmen, was zu lernen. Vor allem, wenn es mit einer Jugendlichen oder mit einer, Jugendlich klingt immer so anbiedernd, also mit einer modernen Bildsprache und Gestaltung und Ästhetik rübergebracht wird. Und das versuchen wir mit den Comics, mit den grafischen Elementen hier bei uns zu tun. Und es ist echt so ein Rundgang, wie ich ihn noch nicht erlebt habe in einem anderen Museum. Von der Repression zur Revolution, du kannst von der zweiten Etage bis zum Erdgeschoss im Grunde nicht nur die Geschichte des Hauses kennenlernen, sondern im Grunde die Funktion der kommunistischen Diktatur am Beispiel von Thüringen. Und das, finde ich, klappt ziemlich gut. Und das, ich hoffe, das spricht sich jetzt auch rum, weil wir sind ja ganz neu. Wir sind ja erst seit Dezember am Start. Und ich fände es jetzt blöd, wenn nur Leute zu uns kommen, die von ihrem Lehrer hierher geschleift werden. Also ich fände es schön, wenn Leute auch individuell zu uns kommen, junge Leute, und uns besuchen.
Kennst du viele Ossis?
Auf jeden Fall. Also vor allem durch meine kleinen Kinder habe ich ganz viele Leute natürlich im Kindergarten dann kennengelernt, die Eltern der anderen Kinder. Und die waren natürlich ganz gemischt. Das waren Ossis, Wessis, Leute aus der Türkei, aus Griechenland. Also es war im Wedding. Wir haben direkt an der ehemaligen Mauer gewohnt. Also eigentlich sind meine Kinder jeden Morgen mit mir dann durch die Mauer gegangen. Also wir haben im Osten gewohnt und im Westen sind sie in den Kindergarten gegangen. Und manchmal, also natürlich nicht jeden Morgen ist mir das bewusst geworden, aber manchmal ist mir das bewusst gewesen, wenn ich mit den Kindern durchgehe, wow, du gehst jetzt gerade von Ost nach West, das war jahrzehntelang nicht möglich. Wahnsinn. Ja, und dann haben auf einmal beste Freunde von uns haben auf einmal im Westen drüben gewohnt, waren aber eigentlich aus dem Osten und wir aus dem Westen haben im Osten. Also es war dann alles durcheinander und irgendwie haben wir uns dann selber darüber amüsiert und ich bin froh, dass das heute keine Rolle mehr spielt.
Welche persönlichen Befürchtungen hattest du, als du angefangen hast, im Osten zu arbeiten?
Ich habe einfach versucht, mich immer in die Rolle des Beobachters dann einzufinden und habe damit eigentlich auch ganz guten Erfolg gehabt, also Erfolg in dem Sinn, dass die Leute mir die Sachen gern erzählt haben, weil sie gesagt haben, der hat eh keine Ahnung, der muss mal bei Null anfangen. Ja? Also es ist immer gut, wenn man blöde Fragen stellen kann, also wenn man gut blöde Fragen stellen kann. Und das konnte ich von Anfang an.
Und welche Befürchtungen haben sich bewahrheitet?
Also ich glaube, je mehr man sich beschäftigt und je mehr ich mich beschäftigt habe mit den Ossis sozusagen, ja, desto weniger geht da schief. Es gibt ja eigentlich immer nur dieses aus der Ferne befürchten, dieses aus der Ferne Vorurteile haben. Und sobald man sich annäht, zerbröselt es ja zu Staub. Es löst sich ja in nichts auf. Das ist ja das Bizarre. Also ich wüsste jetzt nicht, was an Vorurteilen übrig geblieben ist. Natürlich, wahrscheinlich hatte man das Klischee im Kopf oder hatte ich auch ein Klischee im Kopf, aber das ist schon verdammt lange her. Es ist eher so, dass aus der Ferne, also zum Beispiel habe ich 10 Jahre in München gewohnt und in München werden bestimmte Themen natürlich überhaupt nicht registriert, die jetzt klassische Ostthemen sind oder so. Aber sobald du den Schritt von München nach Berlin machst, wie ich es gemacht habe vor 15 Jahren, bist du mittendrin in diesen Themen und deswegen kannst du deine Augen auch gar nicht mehr davor verschließen und ich wüsste nicht, was da an Vorurteilen noch übrig geblieben ist. Also mittlerweile ist es ja so, dass wenn andere Leute was gegen Ossis sagen, dass ich bin ja schon der bessere Ossi, ich bin ja der totale Mental-Ossi geworden, ich verteidige das dann ja alles. Also das geht ja so weit, dass ich erkläre den anderen im Westen, wie der Ossi tickt, obwohl ich gar keiner bin. Also und das ist manchmal aber auch noch nötig, weil wenn du zum Beispiel nach Mainz oder nach Gelsenkirchen oder nach Essen, oder wenn du, je weiter im Westen du bist, desto weiter weg ist ja tatsächlich diese DDR und dieses, und da gibt es immer Leute, die noch nie über diese ehemalige Zonengrenze rübergegangen sind und die auch gar keine Notwendigkeit sehen. Warum sollten sie auch? Ja, sie haben doch alles. Und das Lustige ist, das gibt es aber auch umgekehrt. Du wirst auch im tiefsten Osten Leute finden, die noch nie im Westen waren. Ich habe mal Schicht gearbeitet bei der Post in Berlin-Lichtenberg. Und da hatte ich eine Kollegin, die war aus Berlin-Lichtenberg und die hat mir mal erzählt, sie war genau einmal im Westen. Und das war am Tag nach dem Mauerfall. Und da ist sie rüber am Kudamm im alten West-Berlin und ist in so ein Kaufhaus gegangen. Und da hat jemand irgendwie mit dem Finger auf sie gezeigt und sonst was gesagt, geh, wo du wohnst oder irgendwie so, oder wie siehst denn du aus? Weil die hatte halt irgendwie ihre Stonewash-Jeansjacke an und sah halt aus, wie ein Ossi aussieht. Sie wird halt so ausgesehen haben, so wie sie es mir erzählt hat. Und dann war sie nie wieder im Westen, seitdem nie wieder. Seitdem ist der Westen für sie Das hat sie ihr Vorurteil bestätigt, das sind die arroganten Säcke, die haben mich rausgeschmissen und seitdem, und sie sagt, sie geht auch nicht mehr. Dass die große Mehrheit sich wahnsinnig gefreut hat, das ist einfach das, was überwiegt. Und mir ist es heute total emotional, damals habe ich nicht geheult, als ich das gesehen habe, aber heute ist es sehr emotional für mich, wenn ich das sehe, diese Bilder. Also damals habe ich das noch nicht so verstanden, glaube ich, aber das wird eigentlich im Laufe der Zeit, nimmt das eigentlich zu, merkwürdigerweise, dass ich diese Szenen, die wir hier auf dem Kubus haben, übrigens, die finde ich ganz bemerkenswert, wenn ich diese Szenen sehe, dass mich das innerlich bewegt, zumal wir hier auf diesem Kubus der Friedlichen Revolution diese Szenen aus Thüringen haben, die ich ganz spät erst kennengelernt habe. Alle denken immer, ah klar, ne, Berlin, die Mauer ist gefallen, das Brandenburger Tor, das ist typisch für den Herbst 89, aber dass es in Thüringen so ein Kaff gab, was durch eine Mauer geteilt war, Mödlareuth, was Little Berlin genannt wurde von den Amis, wo so durch ein 40-Seelendorf dieser eiserne Vorhang durchlief, das wusste ich alles gar nicht. Und da war ich jetzt neulich, habe mir das angeschaut und hier auf dem Kubus ist es verewigt, wie die Leute dann Mitte Dezember 89 erstmals von Ost nach West durch die Mauer durchgehen. Und das hat der Simon Schwarz, finde ich, ganz toll gezeichnet. Und auch die Besetzung der Stasi hier in Erfurt in der Andreasstraße ist ja auf derselben Seite des Kubus zu sehen. Und das finde ich ganz großartig. Wenn man das sieht, dann löst sich der ganze Ossi-Wessi-Kram für mich irgendwie auf. Dann ist das Teil unserer beiden Geschichte. Ich meine, die gehen gerade von Thüringen nach Bayern da in Mödlareuth. Und wenn du da hinfährst, dann denkst du dir, wie geht das? Warum haben die da eine Mauer durchgebaut? Wie irre, ja?
Hast du dich im Osten als Wessi gefühlt und wem gibst du dafür die Schuld?
Also natürlich gab es oft Situationen, wo ich mich als Wessi gefühlt habe. Das waren aber nicht negative Situationen, überwiegend. Manchmal, wenn ich mit alten, sehr überzeugten Anhängern auch des Systems gesprochen habe, also wenn ich mit Altkommunisten gesprochen habe, was ich oft getan habe, war es natürlich immer auch eine ganz große Abwehr. Die sprechen dann ihr und wir. Ja, ihr habt ja das und das gehabt. Wir hatten ja das und das. Und da war ich sofort außen vor, sofort. Und das ist auch eine Art zu sprechen, dieses Wir und ihr, die genau in diese Ideologie passt. Ja, sag mir, wo du stehst, auf welcher Seite bist du. Und okay, du warst auf der anderen Seite. Du weißt ja gar nicht, wovon hier die Rede ist. Du kannst es gar nicht wissen. Das lassen die einen auch spüren. Ne? Ältere Leute, die ihr Leben in der DDR verbracht haben, lassen einen mitunter spüren, dass man ja von nichts eine Ahnung hat, dass man sich leicht tut. Man habe ja nicht unter diesen Bedingungen leben müssen. Und dann möchte ich mal sehen, wie du dich verhalten hättest. Ne? Du hättest sicher auch nicht den Helden gespielt. Ne? Und so, stimmt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ja? Also, und ich bin dann aber knallhart. Ich vergleiche das dann mit einer Diktatur davor. Meine Großeltern haben da auch mitgemacht. Ich habe zwei Großväter, die in der NSDAP waren. Aber deswegen kann ich doch trotzdem hinterher kritische Fragen stellen, oder? Also ich habe das bei meinen Großeltern manchmal gemacht. Bei dem einen habe ich es mehr oder weniger versäumt, bei dem anderen habe ich es getan. Wäre doch schlimm, wenn man nicht trotzdem die Sache kritisch betrachten dürfte. Und naja, und so fällt mir natürlich auch ein Demokratiedefizit auf. Also fällt mir sicherlich auf, dass es auch Schwierigkeiten gibt, manchmal miteinander zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen, weil das vielleicht auch nicht eingeübt wurde. Ältere Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, haben das vielleicht auch nicht gelernt, dass man sich in der Schule zum Beispiel wirklich frei äußern kann, weil sie immer zweierlei Sprechweisen drauf hatten. Einmal die private und einmal die nach außen hin. Und da merke ich schon manchmal auch Defizite und glaube, das sind aber keine Vorteile, die ich bestätigt sehe, sondern das fällt mir eher auf. Oder ich versuche das dann damit zu erklären. Vielleicht ist es auch nicht alles damit zu erklären. Also ich gehöre nicht zu denen, die Rechtsradikalismus im Osten einseitig mit der DDR-Geschichte erklären. Das griffe sicher zu kurz.
Wie empfindest du das heute? Glaubst du, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind in der Gesellschaft, der gut ist und der zu erhalten wert ist? Oder siehst du das auch kritisch? Ich wollte auf die Frage der Kommunikation hinaus. Wie du heute die Art und Weise empfindest, wie die Leute miteinander kommunizieren und ob es da auch Probleme gibt, die eine uneingeschränkte Kommunikation eben verhindern.
Wenn du darauf ansprichst, ob es heute auch Zensur gibt oder auch Beschränkungen gibt, dann sage ich, ja, das gibt es, das wird es auch immer geben. Das ist sicher nicht Zeichen der DDR oder der SED-Diktatur, sondern wir haben es auch in der freien Gesellschaft damit zu tun. Aber wenn ich lese, was zum Beispiel in der Thüringer Allgemeinen heute stand, die Leserbriefe, die sich äußern über das Leben in der DDR, dann merke ich, dass da auch noch viel Beleidigtsein da ist, dass da auch noch viel Kränkungen da sind und dass es viele nicht verkraften können und dass vieles ärgert, wenn in so Schwarz-Weiß-Kategorien gesprochen wird über diese Zeit. Und die packen aber dann ihrerseits die Schwarz-Weiß-Kategorien aus und die Keule und sagen halt, dann kommt halt wieder diese es war nicht alles schlecht Debatte. Und das ist so ein Satz, den wir hier mittlerweile nicht mehr aussprechen können, ohne uns dabei halt kaputt zu lachen oder halt die total ironisch zu werden. Denn natürlich war nicht alles schlecht. Das ist nur die Frage, wie wir darüber sprechen. Und ich glaube, da ist schon noch viel zu tun. Also jetzt nicht von wegen die Mauer in den Köpfen, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Es geht einfach darum, aufeinander zuzugehen. Und wenn wir hier zum Beispiel Veranstaltungen machen in der Gedenkstätte, dann kommen eigentlich immer dieselben Leute. Das sind natürlich die, die es gar nicht nötig haben zu kommen. Das sind die, die sich ja Gedanken machen, die reflektieren. Aber die in dieser beleidigten, eingeschnappten Haltung sind, die hätte ich halt auch gerne mal da. Mit denen würde ich auch gerne ins Gespräch kommen. Und ich freue mich immer, wenn einer von denen dann auch sagt, ja, habt ihr gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe mich jetzt doch mal angeschaut bei euch in der Gedenkstätte. Und vieles von euch, was ihr da macht, kann ich überhaupt nicht mit anfangen. Aber einiges ist gar nicht so verkehrt. So, ne? Also ganz speziell unsere Comics zum Beispiel. Da heißt es dann immer, na, so schwarz-weiß war es ja doch nicht. Aber wenn wir es schaffen, dass die Leute das sagen, dann haben wir ja schon viel erreicht. Dann sind wir schon in der Diskussion mit ihnen. Und darauf kommt es mir eigentlich am meisten an.
Also würdest du mitgehen, wenn wir als Fazit ziehen, dass der beste Weg, mit der Sache umzugehen, miteinander reden ist?
Auf jeden Fall. Drüber reden hilft. Und lachen auch. Also, und es ist ja auch wahnsinnig witzig eigentlich, diese ganzen scheinbar willkürlich entstandenen Unterschiede. Und selbst wenn es hier um den Knast geht, wir wollen auch eine gut gelaunte Gedenkstätte sein. Selbst wenn es um den Knast geht, gibt es lustige Geschichten zu erzählen. Absurde Komik im Haftalltag. Das erzählen unsere Zeitzeugen. Ich würde sowas jetzt nicht erzählen, glaubwürdig. Ich will natürlich, dass unsere Zeitzeugen das tun in Zeitzeugengesprächen, aber wir geben es auch wieder. Und wir möchten, dass es hier kein Ort der Trauer ist. Und darüber lachen und miteinander sprechen, das ist ein ganz wichtiges Ziel bei uns.
So, jetzt brauchen wir aber doch noch ein Fazit, oder?
Ja.
Also die Mauer ist noch vorhanden, also ein wenig vorhanden in den Köpfen. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden noch, aber zwar auch mit einem gewissen Ernst, aber das Ganze auch nicht zu ernst zu nehmen, dass man auch drüber lachen kann. Ein bisschen, wenigstens.
Ja, lachen finde ich gut.
Ja, Humor ist generell einfach wichtig.
Ja, weil es schweißt ja auch zusammen, wenn wir drüber lachen.
Eben.
Und es bleibt trotzdem Thema.
Ja, finde ich auch gut.
Genau.
Tja, Marilena, jetzt noch ein Pfannkuchen?
Lieber ein Berliner.
Ja, wir haben es jetzt schon 3:15, ne? Wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja.
Ich habe nämlich gelernt. Ja. Okay. So, danke schön fürs Zuhören und lachen Sie viel.
Ja.
Genau. Das waren für Sie Julia,
Marilena,
Lukas
und Sabine. Dankeschön.
Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.